Zeichen und Wunder jetzt.
Hat jeder schon das Datum draufgeschrieben? Zeichen und Wunder. Haben wir schon festgestellt, dass wir alle hier in Zeichen und Wunder glauben, viel mehr als ich gedacht habe vorher. Dass der Teufel auch Zeichen und Wunder macht. Ja. Hatte ich gar nicht so bewusst.
Also da bin ich überzeugt, der Satan macht das auch.
Ja gut, lass uns hier diesen Vers, Apostelgeschichte 6, 8 zusammenlesen. Und Stephanus voll Glauben und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Apostelgeschichte 6, 8. Gut, biblische Wunder. Wenn wir so die Bibel durch den Kopf gehen lassen, von 1. Mose bis Offenbarung und so in Gedanken alle Wunder filtern, durch ein Sieb lassen oder so, bildlich gesprochen, wie viele Wunder haben wir dann? Wenn wir jetzt zum Beispiel die Schöpfung, Schöpfung war auch ein großes Wunder, dass Gott das Universum geschaffen hat, die Tiere und so weiter und uns, alles Wunder. Und da kann man dazu zählen, unter Wundern, alles sowas, was nicht natürlich ist, alles, was normalerweise nicht passiert. Hier Erscheinung von Engeln, gab es auch einige Male in der Bibel im Alten Testament. Feuer von Himmel, auch einige Male. Bestrafungen, 10 Plagen, Datan und viele andere. Viele Menschen wurden gestraft. Steinregen.
Bei Josua.
Prophezeiungen. Prophezeiungen sind auch Wunder. Das heißt, dass Gott durch Propheten geredet hat, ist auch nicht normal. Ist auch nicht wissenschaftlich bewiesen. Das heißt, ist auch etwas, was Gott in einer übernatürlichen Art und Weise macht. Ist auch ein Wunder in diesem Sinn. Das heißt, alles, was jetzt nicht wissenschaftlich erklärbar ist, sind Wunder. Auch was der Satan macht, was nicht wissenschaftlich erklärbar ist, sind auch Wunder. Aber jetzt sprechen wir mal über die Wunder der Bibel. Ein bisschen so zählen, Prophezeiungen, ganze Bücher, jetzt Jesaja, Jeremia, Offenbarung, Daniel und ganz, ganz viele andere Teile der Bibel sind Prophezeiungen. Heilungen, schon im Alten Testament, Rebekka, Anna und Versorgung, Elia und wurde von den Raben ernährt. Schutz, Esther und ihr Volk wurden geschützt, Daniel in der Löwengrube. Unerklärliches, Abraham und Sarah wurden Eltern mit 90 beziehungsweise 100 Jahren. Gideon hat mit 300 Mann eine große Armee besiegt. Ist auch ein Wunder, mit so wenig Leuten eine große Armee besiegen, auch ein Wunder.
Lazarus
tot.
So viele Wunder. Man sieht, dass die Bibel so viele Wunder hat, weil doch die Bibel ein Buch, der uns zu Gott führt, und Gott ist, wir erkennen, dass Gott wirkt, wenn er Sachen tun, die nicht normal sind. Einfach so. Halleluja. Der Sachen tut, die wir nicht tun können und die normalerweise nicht passieren. Das sind dann Wundern. Und die Bibel ist voll davon, weil die Bibel uns glauben lassen möchte. Die Bibel will, dass wir glauben. Und wenn die Bibel will, dass wir glauben, dann muss sie zeigen, was Gott besonders gemacht hat. Die ganz normalen Sachen kennen wir schon, aber die besonderen Sachen, die Sachen, die interessant sind, die niemand machen kann, das sind die Wunder. Jesus, Jesus heilte viele Menschen, blind, gelähmte, trieb böse Geister aus, speiste Tausende aus nur wenig Brot und Fisch, stillte den Seesturm, lief über das Wasser, erweckte Tod und viele andere. Die Hauptbeschäftigung von Jesus waren seine Wunder.
Eine Hauptbeschäftigung.
Eine ganz wichtige Beschäftigung von Jesus. Natürlich war auch das Lehren vom Wort Gottes. Aber wenn wir ja so, dass die Evangelien lesen, dann sehen wir, Jesus hat so viele Wunder gemacht. Geheilt und, ne? Und auch die Apostelgeschichte ist mit ihnen übersät. Heilungen, sogar ohne Berührung. Apostelgeschichte 5:15. Und aus der Ferne, ja, Jesus hat auch mal ein junges Mädchen aus der Ferne geheilt. Eine,
irgendwie gesagt hat, dass er welche unter sich hat und so.
Ne? Leute auch. Aber in Apostelgeschichte hat das auch, war das auch der Fall. Austreibung von bösen Geistern geschah auch einige Male. Totenerweckungen, Befreiung aus dem Gefängnis, giftige Schlangenbisse ohne Wirkung, Sprechen mit anderen in anderen Sprachen, Erscheinung von Feuerzungen, die Gottesstimme wurde gehört, Entrückung. Das heißt, es gibt hier ein paar von denen, die nicht in den Evangelium vorkommen. Das ist interessant, weil Jesus irgendwann mal auch gesagt hat, dass die Jünger Sachen machen würde, die er nicht gemacht hat. Darum sind die zum Beispiel hier diese Teletransport von Philippus, ne, auch interessant, weil das in den Evangelien man nicht gesehen hat, dass Menschen, ne, das gemacht haben. Nur Jesus nach der Auferstehung ist immer erschienen und verschwunden, aber jetzt nicht mit seinem menschlichen Körper, mit seinem Körper vor Auferstehung. Ne? Und dass man Leute geheilt hat mit einem Tuch oder so. Das ist alles, die Leute nahmen die, ach, ich vergesse mir das Wort auf Deutsch, längst so, Taschentuch oder so, Tuch von Paulus, haben die irgendwo hingenommen und die Leute wurden geheilt.
Aber was mich fasziniert hat, von all diesen Wundern, alles ist schön, aber Petrus, seine Schatten, ist ja,
ja,
gegangen und sind geheilt worden.
Ja, ja.
Allein seine,
ja,
Schatten. Ja. Das ist auch Gottes, ne, Gabe. Ne? Allein sein Schatten, sind ja krank und sind wieder geheilt. In der Bibel steht das.
Ja. Ja. Jesus, heute ist ganz einfach,
das gesagt, zu finden. Gesagt,
wo du sagst,
es
mit dem Tuch, ich habe neulich bei so Online-Predigten, habe ich mir eine Predigt angehört über Islam und Okkultismus. Und da kam unter anderem auch das mit diesem Auge, durchstochenem Auge, mit diesem Neiderauge und so. Das ist ja ganz cool. Ja. Und ich bin noch nicht fertig. Und auch das mit diesem Tuch, das auch angewendet wird mit diesem Tuch und von zum Beispiel Dorfheilerinnen oder so, die dann sozusagen damit Leute heilen, dass es auch okkultistisch ist. Und dass es im Islam so ist, weil ja kein Heiland da ist. Es ist kein persönlicher Gott da, zu dem man kommen kann. Deswegen sucht man seine Lehre auszufüllen durch so okkultistische Sachen, ne? Mit diesem Auge und mit irgendwelchen Talismännern.
Werde ich gleich kommentieren nach Nelly.
Ja, also gestern bin ich nach der Arbeit bin ich einkaufen gegangen, weil also unsere Filiale ist so im Edeka-Center drin, dann bin ich halt einfach noch rüber einkaufen. Und dann, das Edeka-Center hat so ein Security-Team, ne, was wegen Klauen und sowas. Und dann steht da neben mir einer und der hatte so eine Krawatte. Und dann ist auf dieser Krawatte ist dann dieses Auge drauf gewesen.
Dieses blaue, dieses.
Nein, nicht, also nicht das,
was. Von der Pyramide.
Ja, von der Pyramide das Auge, genau. Nicht das blaue, genau. Ich musste erst zweimal hingucken, bis ich das so richtig erst realisiert habe. Da hatte er aus seiner Krawatte so ein Auge ein drauf.
Illuminati-Zeichen.
Ja. Und hast du ihn gefragt?
Nee. Ich hätte gesagt, du dienst den Teufel. Ach, wie es heißt. Also, ich hab das schon gesehen, weil es hat ja rübergekommen. Aber ich habe das erst gestern.
Ich
bin
mir
das
mal so
ein Drama
vor mit dem
Prinzstück, oder?
Ja,
ja. Weil ich nicht dran, dass so offensichtlich
Oh, das ist ein kleines Kissen. Sind Sie Illuminati?
Sind Sie von der geheimen Loge?
Deine Vorstellung ist gut. Ich bin hier im Kopf so. Und die Handtasche.
Das alles werden wir auch studieren in einem Monat. Werden wir loslegen mit dieser Sache Satan. In einem Monat ist Thema Satan.
Ja.
Ja.
Wir schätzen ihn viel zu sehr. Das wäre ganz gut.
Ja, genau. Ne? Weil am nächsten Monat fangen wir mit dem Heft Nummer 4 an und da ist das Thema geistlicher Kampf und Heiligung. Es geht auch um Satan. Eigentlich geht es mehr um Heiligung als um geistlichen Kampf. Aber ne, die meisten Menschen haben ein Problem mit dem Wort Heiligung. Darum habe ich geschrieben geistlicher Kampf. Das ist ein bisschen so ne, spannender als Heiligung. Ne? Hier habe ich das thematisiert, die ganzen Wundern und so. Ah, was ich dir sagen wollte, auch in der evangelischen Kirche war das so, in Brasilien, dass es da eine Dorfheilerin gab.
Ja, nicht Fluch.
Wie die das gemacht haben, weiß ich nicht, weil na, natürlich wir das nicht besucht haben oder so, aber viele sind da hingegangen, eine Besprecherin hieß das. Ja. Was die ja gemacht hat, so gebetet und ein paar Sachen da, Hokus Pokus oder so, was sie gemacht hat, weiß ich nicht, aber viele sind da hingegangen. Ne? Ja.
Oder Lesen im Tuch gibt es auch. Dieses Lesen im Tuch, wegen dem Tuch. Die haben Lesen im Tuch, dass man dann in dieses Tuch, weiß ich nicht, und dann hatte irgendwie einer zwei Kühe gestohlen worden und hat diese Frau in dem Tuch gelesen. Ja, das ist 50 Kilometer weiter in dem und dem Stall und dann war das auch wirklich so.
Ja, dann war es auch gereicht. Wahrsager. Aber nicht im Sinne, dass von Gott kommt. Der Satan kann auch sagen. Ja,
darum hat es Gott auch verboten. Ne? Das werden wir alle studieren, steht alles in der Bibel. Aber hier die Wunder in der Bibel. Wir sehen, wie viele Wunder in der Bibel sind. Das heißt, wenn wir jetzt alle Wunder der Bibel wegmachen würden, dann würde nur ganz wenig übrig bleiben. Ja. Ne? Der Buch der Prediger vielleicht. Und weiß nicht, was noch übrig bleiben würde. Sehr wenig. Die meisten Sachen in der Bibel sind Wunder, weil die Bibel ein Glaubensbuch ist. Wir sollen an Gott glauben, weil er Wunder tut. Und darum ist auch lächerlich, wenn Leute sagen, dass es Zeichen und Wunder heutzutage nicht mehr gibt. Ne, darum schreibe ich hier Zeichen und Wunder heute. Da müssen wir ein bisschen argumentieren. Für uns ist es ganz offensichtlich normal, dass Zeichen und Wunder gibt und sogar der Teufel macht sie. Aber wichtig, dass wir uns das mal durch den Kopf lassen. Wie können wir argumentieren, wenn jemand sowas behauptet, dass es keine Zeichen und Wunder gibt? Es gibt Leute, die sagen, ja, wenn ich zum Himmel gehe, wenn ich sterbe, dann ist es gut. Ne? Aber was ist mit dem alltäglichen Leben? Sehen wir die Wunder Gottes in unserem Alltag nicht? Wenn jemand behaupten würde, er glaubt nicht an Zeichen und Wunder, ein Christ, jemand, der sich als Christ ausgibt, was wäre mein wichtiges Argument? Das ist ein wichtiger Argument, ist Gebet. Das heißt, was beten wir? Was betet ein Christ? Oder betet ein Christ? Jeder, der nicht betet, kann nicht behaupten, er ist ein Christ, okay? Ganz logisch. Wenn jemand sagt, ich glaube nicht an Zeichen und Wunder, dann frage ich, betest du? Wenn diese Person sagt, ja, ich bete, dann was betest du? Wenn jetzt diese Person sagt, ja, Gott gibt mir einen Job, ich bin arbeitslos und Gott gibt mir einen Job, dann muss ich fragen, aber dann glaubst du, dass durch dieses Gebet du schneller zu einem Job kommst, als wenn du nicht beten würdest? Ne? Wenn diese Person sagt, nee, wenn ich bete oder nicht, egal, das wird nicht ändern, die Zeit, wo ich einen Job bekomme. Dann ist die Frage, warum dann beten, wenn man nicht glaubt, dass es irgendwas bringt? Ne? Das heißt, immer wenn wir beten, ist hinter dieses Gebet die Idee, dass es was bringt. Dass es was ändern wird. Ne?
Es heißt auch, also oft, Entschuldigung, ich will jetzt nicht dich wieder angreifen, aber es sind oft diese Theologen wieder, dann heißt das ja auch, es wurde den Jüngern damals diese Kraft gegeben, also dass die das heilen durch Gebete oder den auflegen. Aber, genau, ja. Aber uns ist das nicht mehr gegeben.
Ja. Ja, aber du greifst mich nicht an, indem du über die Theologen sprichst. Weißt du, was Paulus gesagt hat von seinen theologischen Kenntnissen? Wie er sie benannt hat, das werde ich auch nicht sagen, weil Dreck. Dieses Wort sagt man nicht.
Dreck hat er gesagt.
Dreck ist also
Kot.
Verschönert.
Kot hat
er. Menschliches das.
Aha. Ja, ja. Ich halte alles im Kot. Ja.
Ja, ja. Auf Griechisch steht das. Ja. Auf Griechisch. Ja. Auf Deutsch ist, wurde das nicht. Auf Deutsch wird übersetzt mit Dreck. Aber das griechische Wort ist genau das. Das ist, was Menschen so machen auf Toilette.
Ja. Zeigen wir euch
gleich. Aber, das ist alles Dreck in dem Vergleich, was ich jetzt habe.
Was mein früheres Leben, was ich Erkenntnis hatte.
Die Erkenntnis, die ich jetzt habe. Weil er war ja Pharisäer. Er war ja Pharisäer.
Ich habe alles mit Dreck gehabt.
Genau.
Ja. Und die Pharisäer, weil heute denken wir, ja, die Pharisäer, die waren ganz böse, ganz schlecht, ne, aber die heutigen Theologen, ne, die sind doch Gottesmänner oder so. Nein, die sind gleich Pharisäer wie die anderen Pharisäer. Die heutigen Theologen sind so problematisch wie die Pharisäer, wie die Schriftgelehrten von der Zeit Jesu. Die haben das gleiche Problem, die gleiche Art und Weise zu denken. Und Paulus hat auch Theologie studiert unter diesen Leuten, aber später hat er sich bekehrt und das alles ist Dreck, obwohl er selber weiterhin studiert hat. Er hat die Bücher gelesen und alles, aber auf eine andere Sicht. Und genau ist auch mein Fall. Ne? Ich habe auch Theologie studiert, aber nachher habe ich erkannt, dass das alles nur Philosophie, Soziologie, Anthropologie und die ganzen Sachen, Philosophie, alles nur Humanismus ist. Und Humanismus ist Götzendienst, weil es den Menschen ins Zentrum stellt.
Aber ich muss dazu sagen, nicht alle Theologen sind so, weil ich habe jetzt zum Beispiel vor ein paar Wochen beim Evangelisieren eine Frau kennengelernt, die war ganz herzlich. Die war ganz, man hat gemerkt, sie war von neuem geboren und sie hat wirklich alles, ich habe sie gefragt, so alibi-mäßig bekehrt, so hinter durch die Tür. Und sie war auch bekehrt, sie geht zwar in die Kirche, sie hat mir dann auch erzählt, sie hat keinen Job in der Kirche bekommen, aber sie meint, dass sie war ganz traurig deswegen, aber das hat ihr im Nachhinein zum Besten gedient, weil viele da eben nicht gläubig sind, aber sie war wirklich gläubig und das hat man wirklich gemerkt, dass sie ganz herzlich ist und sie hat wirklich die Bibel auch im Glauben aufgenommen. Also ich finde, man kann das nicht verallgemeinern, aber viele sind trotzdem...
Ziemlich kann man das verallgemeinern, ne? Weil in der theologischen Hochschule zielen die Lehrer darauf, den Glauben den Schülern wegzunehmen. Die zielen darauf, die machen alles Mögliche, um diesen Glauben wegzunehmen.
Bei Schulen.
Wenn sie das nicht schaffen, haben die das dann nicht geschafft, im Falle von einigen Ausnahmen, aber sie versuchen das mit allen Kräften, das zu machen. Die sagen das manchmal so in allen Buchstaben, die sagen, unser Ziel ist, euren einfachen Glauben wegzunehmen, dass ihr einen beleuchteten Glauben bekommt. Versteht? Aber im Grunde geht es darum, den einfachen Glauben wegzunehmen. Und Jesus hat doch gesagt, ihr müsst glauben wie Kinder. Ne? Und den einfachen...
Die beste Lehre ist immer, dass du selber studierst, die Bibel, aber dich von Gottes Geist leiten lässt. Ne? Dann wird es immer in Praxis, wird Gott dir zeigen, wo du wirklich eingesetzt werden kann. Die Worte, welche Worte du gelesen hast, dann wird Gott durch die Heiligkeit durch dich diese Worte zum Leben bringen. Und dann wandelst du in diesem Wort Gottes. Dann lebst du in dem Wort Gottes. Und das ist die beste Lehre von Gott. Also Theologie gibt dir Strukturen, in dem, wie du verstehen sollst, das Wort, hin ist das. Aber es kann dir nicht lebendig machen, das Wort Gottes. Es kann dir nicht helfen. Sagen, die Apostelgeschichte ist abgeschlossen. Aber wo steht in der Bibel? Die sollen wir auslegen. Das muss auch belegbar sein, wie aus dem Wort Gottes.
Ja, warum? Weil die Kirchen, die haben die Strukturen, ihre Liturgien, ihre Rituale und so weiter, die Theologen, die Priester durchführen müssen. Und diese Rituale, ihr wisst doch, wenn ihr schon mal in der Kirche wart, wisst ja, wie das ist, ne? Der nimmt dann ein Buch, nicht die Bibel, ein Buch, ein anderes Buch, ne? Das heißt Agenda oder so, ne? so eine Agenda und dann schaut er auf dieses Buch und sagt im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und dann sagen alle Amen. Ne? Ja. Und dann der Herr sei mit euch, er liest da auf diesem Buch und so weiter, versteht ihr? Das sind die Rituale, die wir durchführen müssen. Und in diesen Gemeinden wäre dann ganz problematisch, wenn der Heilige Geist arbeiten würde in diesen Gemeinden. Das heißt, die müssen alles tun, um den Heiligen Geist abzutöten in den Kirchen. Was? Ja, die müssen alles tun, weil sonst verlieren die Priester ihre Arbeit, weil die machen das, die Rituale durchzuführen. Das ist ihre Aufgabe. Auch in der evangelischen Kirche, ne, die angeblich mit dem Evangelium irgendwas zu tun haben soll. Aber es ist gleich. Die evangelische Kirche ist eine reformierte Kirche. Das heißt, die ist im Grunde eine katholische Kirche mit ein paar Änderungen. Es geht immer um das Gleiche, um Rituale. Rituale, die immer gleich durchgeführt werden. Darum lesen die auch alles. Auch die Predigt lesen die. Es geht um den Ritualen. Und dann stört der Heilige Geist. Und dann passieren auch keine Wunder. Aber dann kommen die Leute und sagen, hey, wenn es keine Wunder passiert, aber im Neuen Testament passieren, sind Wunder passiert, ne? Wie kann das? Und dann würden sie nie sagen, ja, weil unser Glaube tot ist, weil wir gar nicht wirklich an Gott glauben, weil wir nur die Rituale durchführen. Natürlich würden sie nie das sagen. Ne? Dann müssen die irgendwas finden, um den Leuten beruhigen und sagen, nee, aber dann kommen diese Sachen. Ah, ja, aber das ist schon geschlossen und bla 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 bla. Ne? Darum erfinden sie die ganzen Argumente, die gar nicht biblisch sind, sondern die nur die Bibel benutzen. Mhm. Die nehmen Bibelverse von da und da und da.
Ganz am Anfang, als ich gläubig wurde, ganz am Anfang, da war ich bei meinen Eltern zu Hause und die Pastorin war zufällig aus der Kirche, war zufällig gerade bei uns zu Gast, weil meine Eltern sind mit denen irgendwie befreundet. Und dann habe ich gesagt, ja, Jesus kommt bald oder irgendwie Jesus, der Antichrist kommt, also der Antichrist kommt und Jesus wird die Welt richten und so. Und dann meinte sie so, ja, aber bei Gott ist ja ein Tag wie 1000 Jahre oder so.
Also ja, da auch, das stimmt, klar. Aber
es gibt doch auch diesen Vers.
Die nehmen das aus der Bibel. Ja.
Wollten sie das so abschrecken? Ach, Jesus kommt ja gar nicht bald. Mhm. Ein Tag,
der... Wer weiß, wann oder so. Ja, ne? Ja, weil sie nicht direkt sagen will, der kommt nicht. Ne?
Ja.
Sie will das nicht direkt sagen und dann...
Ja, der nimmt die Deutsche Bahn.
Ich muss erst nicht mal über sein Wort nachdenken. Da kommt die Deutsche Bahn, ja.
Weil das ist Humanismus. Der Mensch ist das Zentrum. Was ist das Zentrum? Okay. Holt mir ein Glas bitte. Da seht ihr, wie die Theologen, die sind Meister, wie die Pharisäer. Die nehmen dann Bibelvers hier, einen Bibelvers da und was bezwecken sie damit? Die Bibel umzudrehen. Damit sagen sie genau das Gegenteil, was die Bibel sagt. Die Bibel behauptet, Jesus kommt bald. Und sie nehmen ein anderes Bibelvers, reißen es, ne, wie du gesagt hast, ja, für Gott ist ein Tag wie 1000 Jahre oder so. Ja. Nehmen das, um das hier zu annullieren. Und zu sagen, Jesus kommt nicht wieder. Oder ne?
In der Bibel steht geschrieben, dass manche gesagt haben, die Auferstehung ist schon geschehen. Wir brauchen nicht mehr warten.
Gnosis.
Ja, wo war das nochmal? Wo die gesagt haben, die Auferstehung ist schon geschehen.
Also die Sadduzäer haben
sich ja nicht
also ist auch verstanden. Also das ist schon Auferstehung, Jesus ist jetzt schon dran.
Korinther ist das.
Ja,
das ist der Korinther.
Das ist genau so, da haben die zu Paulus gesagt, die ist schon Auferstehung ist schon geschehen, brauchen wir nicht mehr warten. Das ist schon vorbei. Ja, und dann hat Paulus gesagt, wenn die Auferstehung schon da gewesen ist, dann was machen wir hier noch auf die Erde? Was nutzt uns das alles? Genau. Ne?
Seht ihr, das heißt...
Ich habe auf die Auferstehung gar nicht richtig verstanden, sondern die dachten, nee, wie kann denn jemand nochmal... Nee, vom Neuen geboren haben sie nicht richtig verstanden.
Ja.
Ja, es ist wichtig, hier in Deutschland ist es wichtig, dass wir diese Sachen besprechen. Das, was die Theologen sagen und so, was Franziska hier bezeugt hat, ja, dieses Besuch von dieser Pastorin, Pfarrerin, Solche Sachen passieren sehr oft, dass wir Kontakt haben mit solchen Leuten, mit solchen Theologen oder Menschen, die von solchen Theologen beeinflusst sind. Wir haben Kontakt mit vielen von diesen Menschen. Auch in den freien Gemeinden gibt es sehr viele von diesen Menschen, die zwar an Jesus glauben, aber dann lesen, Bücher lesen hier und da und solche Sachen lesen oder hören in einem Vortrag. Und dann denken sie das auch. Die denken, ja, ein großer Theologe hat gesagt, dass es keine Wunder mehr gibt, ne? Der muss es doch wissen, weil er ein großer Theologe ist und so. Und dann glauben viele Menschen an solche Sachen. Und darum sind auch die Gemeinden lau. Weil die Menschen diese Informationen haben. Sie wurden falsch belehrt, weil sie geglaubt haben an den Theologen. Die haben den Theologen Glauben geschenkt. Und den Theologen darf man keinen Glauben schenken. Die sind die Pharisäer von der Zeit Jesu. Einfach das, ne? Die präsentieren sich als gläubig, als studiert und so weiter. Aber im Grunde geht es darum, immer den Mensch im Zentrum tun. Darum sind auch die Theologen immer oder sehr oft sehr so mit Fingerspitzengefühl und sehr politisch, weil es heutzutage gilt in den Gemeinden, wie können noch evangelische Kirchen überleben? Weil sie lehren nichts. Das, was sie predigen, ist null.
Ich war neulich mal durch Zufall war bei uns zum Sommerfest und da war auch ein Gottesdienst, weil das so landeskirchliche Gemeinschaft ist in den Räumlichkeiten. Aber auch die arabisch-deutsche Gemeinde ist auch in den Räumlichkeiten. Da war ich da im Gottesdienst und dachte ich mir so, erstmal reden die da die ganze Zeit von irgendwelchen Jugendkreisen und Ausflug nach da und da und dann singt tralala und Gott hier, hör mal das und was weiß ich. Und die machen da eigentlich einen Zirkus, singen die ganze Zeit, aber da ist null Lehre.
Null Lehre, ne? Das kann ich euch auch beweisen, warum es das so ist, ich weiß es.
Vielleicht mal ein paar Bibelverse, aber ein Bibelvers und das war's dann so gut.
Aber wie schaffen sie es, noch die Mitglieder zu halten? Die Antwort ist ganz weit weg, wie ihr es vorstellt, durch Politik. Das heißt, durch diese PR. Wisst ihr, was PR ist? Ne? Person Relations. Das heißt, nett sein. Nett sein, so lieb. Ach, wir sind doch so lieb, warum tretest du aus oder so? Wir haben dir nichts getan. Ne? Versteht ihr? In diesem Sinn. Immer nett sein. Darum muss heute ein evangelischer Pfarrer nett sein und lustig sein. Mit den Leuten Spaß haben, mit den Jugendlichen da Bier trinken und so und Fußball spielen und solche Sachen. Nett.
Das nennt man auch an diesen Predigten, dass sie so ein bisschen weltlich sind und
ja.
Hauptsache irgendwie das auf Neuzeit gemacht und
ich finde, die Ehe ist ein bisschen so.
Ja, das ist ganz schrecklich.
Ach, weißt du das von Elim noch? Wie der Pastor da gesagt hat, ja, wir können ja unseren ganzen Tag ja nicht immer mit der Bibel beschäftigen. Da braucht man auch mal Pause. Weißt du das noch? Natürlich, andere wie du mit Shari und Fadile dort waren.
Nee. Es war doch die Edi.
War das nicht die Edi?
War die Waldersee.
Oder die Waldersee, ja.
Die Edi ist einfach so auch so.
Ja, aber stellt euch mal vor, ihr geht zu einer Hochschule, wo ihr denkt, ihr werdet ganz viele wichtige Sachen lernen. Und was hört ihr die ganze Zeit, jeden Tag? Die Bibel hat hier einen Fehler, nächsten Tag. Die Bibel hat da einen Fehler, am übernächsten Tag. Und hier vorne gibt es auch einen Fehler.
Eine
ja.
Ich dachte, da lernt man so altgriechisch, akkadisch.
Auch.
Und
ja,
und
auch.
Und
ja.
Hebräisch, um die Bibel zu verstehen, richtig die Bibel durchzugehen, das sehen. Dachte ich, lernt man.
Nein, um die Bibel nicht zu verstehen. Weil die griechische Bibel, was die dort haben, die lernen Griechisch, das habe ich auch gedacht. Toll, ne, wow. Die haben mir ein neues Testament auf Griechisch in der Hand gedrückt und habe gesagt, wow, ich habe jetzt die Bibel in die Originalsprache, die originale Bibel habe ich in der Hand, wow, ne, ich bin so gesegnet. Im Nachhinein, nach Jahren habe ich verstanden, die haben genau ein Buch aus aus der schlimmsten Quelle, aus dem Müll mir in die Hand gedrückt. Und wenn ich jetzt Müll sage, meine ich auch Müll. Was ist Müll? Müll ist, was man wegwirft.
Aber warum? Das ist doch gut, die Bibel auf Altgriechisch
sagen. Ja, aber es gibt zwei ganz verschiedene nee. Bibel. Ja, es gibt...
Das war
Das ist ein sehr breites, kompliziertes Thema. Ein Wissenschaftler, ich versuche das ganz zusammenzufassen, ein Wissenschaftler vor 200 Jahren reiste durch Nordägypten und hat in einem Kloster übernachtet. Und dann hat er da ein bisschen gesprochen mit den Männern da und hat gefunden, neben dem Ofen in einer Mülltonne,
also die
Manuskripten.
Manuskripten, was die verbrannt haben. Die wussten nicht, was das ist.
Nein, nicht, dass sie nicht wussten, was es ist. Das war Müll. Die wussten ganz genau, was das ist. Das musste verbrannt werden.
Aber wahrscheinlich der verbrannt hat, wusste nicht. Vielleicht die ihn gegeben
haben. Ja, aber sicher. Das musste verbrannt werden. Das war ein Fehler, dass es nicht verbrannt. Warum? Weil früher, vor 2000 Jahren, das heißt im Jahr 300 ungefähr nach Christus, hatten die Leute keinen Druck. Die mussten alles mit der Hand kopieren. Alles mit der Hand kopieren. Das heißt, in einem Saal wie dieses zum Beispiel saß ein vorne und las vor. Ja, las vor. Zeichen und Wunder. Dann haben alle geschrieben. Zeichen und Wunder waren ein fester Bestandteil. Alle haben geschrieben, waren ein fester Bestandteil. So waren die Sachen kopiert. Die Bücher wurden so kopiert und auch die Bibel wurde so kopiert. Einer hat vorgelesen, alle anderen haben geschrieben. Aber nachdem es kopiert wurde, haben die dann auch nachgeprüft, alles wieder durchgelesen, um zu sehen, ob alles richtig war. Und wenn es nicht richtig war, was haben die gemacht? Dann haben das weggeworfen. Weil es nicht richtig war, haben sie das weggeworfen in der Mülltonne. Ne? Aber wegen irgendwelchen Grund wurde das 1500 Jahre lang nicht verbrannt. Das lag da und wurde nicht verbrannt. Und dann kam ein Wissenschaftler und hat das genommen und hat gesagt, ich habe eine ganz gute Bibel gefunden, die noch besser ist als alle anderen. Aber warum haben die das da weggeworfen? Weil das viele Fehler hatte. Darum haben sie das weggeworfen. Aber der Wissenschaftler hat gesagt, nee, das ist gut, das ist noch besser als die Bibel selbst. Ne?
Ach so, aber bei dir jetzt?
Ne?
Also bei dir jetzt im Studium?
Nein, diese Bibel Nestle Aland ist das zweite Original vom Neuen Testament, Original in Klammern vom Neuen Testament, das heute die meisten Bibel unterliegt, ist ein Flickteppich von Manuskripten, die in Nordägypten gefunden wurden. Und das Problem ist, im Nordägypten vor 1500 Jahren gab es ganz viele Sekten und die haben die Bibel absichtlich verändert und gefälscht, weil sie nicht einverstanden waren theologisch mit das, was da drin stand, haben sie einfach verändert. Und dadurch, dass in Nordägypten sehr trocken ist, alles, was man da irgendwie wegwirft oder vergraben wird in Sand, die Zeit überdauert. Und dann haben die Archäologen das alles gefunden und haben gesagt, oh, wir haben hier Manuskripte gefunden und so. Aber diese Manuskripte wurden alle geschrieben von Sektierern. Die haben das kopiert und mit vielen Fehlern kopiert, so dass auch diese Nestle Aland tausende Veränderungen aufweist im Vergleich zu dem richtigen Neuen Testament.
Und
wo findet man dann das Richtige? Also was ist dann das Richtige?
Das ist auch eine lange Geschichte, das nicht jeder versteht.
Es gibt ja Septuaginta, es gibt Nestle Aland. Also
das, was ich das wirklich Richtige finde, ist der, wie heißt das auf Deutsch? Ich finde das gleich hier.
Einheitstext.
Genau. Nein, warte, es ist hier hinten irgendwo. Einheitstext.
Schlachter 2000?
Hier, schau mal, hier. Mehrheitstext. an meiner Bibel Schlachter 2000 auf Seite 83 am Anhang. Verzeichnis unterschiedlicher Textformen. Ja? An den folgenden wichtigen Stellen weicht der Mehrheitstext, das heißt die überwiegende Mehrheit der griechischen Handschriften, vom griechischen Textus Receptus, der diese Übersetzung zugrunde liegt.
Textus Receptus, das ist der gute.
Da müssen wir noch ein bisschen diskutieren. Ich nehme die Schlachter 2000, aber die Schlachter 2000, die basiert auf dem Textus Receptus. Genau. Und der Textus Receptus, der ist ein Auszug vom Mehrheitstext. Das heißt, weil in der Zeit Martin Luthers man nur wenige Manuskripte hatte und die anderen guten Manuskripte vom Mehrheitstext, das hat nichts mit dem Nächste Allen zu tun. Das, der Mehrheitstext sind die Manuskripte vom Nordmittelmeer, das heißt Griechenland, Türkei und Italien und so. Diese Texte, die stimmen zu 99, irgendwas Prozent überein. Und die haben kleine Unterschiede zwischen dem Textus Receptus und dem Mehrheitstext, weil es einfach nach Martin Luther noch andere Manuskripte gefunden wurden. Und hier sind diese Unterschiede. Ja, das heißt, ich nehme die Schlachter 2000, weil sie vom Textus Receptus übersetzt wurde. Ja. Und da kann man auch sagen, das ist das Wort Gottes.
Genau.
Weil diese anderen Bibelübersetzungen, natürlich darf man das nicht außerhalb dieser Saal sagen, aber hier kann ich sagen,
muss man vorsichtig sein.
Ich spare mir bitte...
Hoffnung für alles auch kritisch.
Schau mal.
Manchmal sagen, Jesus ist mit McDonald's gegangen. Ja, solche Worte benutzen die.
Ja, okay, das ist nicht das Problem. Das ist nicht das Problem.
Ja, Sachen, Worte, wo nicht richtig manchmal
sind. Das Problem ist mit den Bibelübersetzungen. Das Problem mit den Bibelübersetzungen ist nicht, dass sie im heutigen Deutsch sind. Es ist gut, wenn eine Bibel in heutigen Deutsch übersetzt ist. Das ist wirklich gut, dass man die besser versteht. Aber es gibt auch verschiedene Übersetzungsmethoden. Es gibt die wörtliche Methode, wo man für jedes Wort auf der griechischen Sprache ein Wort auf Deutsch hat. Nur manchmal verändert die Reihenfolge, weil
die
Setzung von Verb und Prädikat und so weiter anders auf der griechischen Sprache ist auch als Deutsch. Aber wenn man auf Griechisch ein Wort hat, dann übersetzt man dieses Wort auf Deutsch.
Aber
das ist die wörtliche Übersetzungsart und dann gibt es die sinngemäß. Genau, Elbefelder ist von dieser Art. Dann gibt es auch die sinngemäße. Muss man aufpassen. Ich benutze auch die Elberfelder hier. Ihr seht ihr, ich benutze auch die Elberfelder. Ich benutze alle Bibeln. Okay? Ich benutze alle Bibeln.
Ne? Zum Verstehen zu geben.
Ich benutze alle Bibeln. Nur, ich muss sagen, dass die Elberfelder auch auf den Nestle Aland basiert.
Ja, aber es ist auch eine gute Übersetzung. Also,
ja, dann gehen wir in ein anderes Thema. Ja,
Nestle Aland ist keine Fälschung. In dem Sinne haben die Sachen
nicht ist gut. Die Elberfelder ist gut.
Ja.
Warum? Weil sie die Veränderung in eckigen Klammern machen. Darum ist sie gut. Warum? Ihr findet manchmal in der Elberfelder so eckige Klammern. Und das bedeutet, dass dieses Wort nicht im Nestle Aland sich befindet. Und dann, was kann man machen? Dann sagen, okay, aber ich lese dieses Wort trotzdem. Weil es im Mehrheitstext ist. Und dann ist gut. Das heißt, dann kann ich die Elberfelder lesen. Wenn ich die eckigen Klammern, das, was da drin steht, lese. Nur das Problem ist, wenn ich sage, nee, wenn dieses Wort nicht im Text Nestle Aland ist, dann lese ich das nicht. So machen die modernen Theologen, die sagen, es steht nicht im Nestle Aland. Dann ist das nicht wichtig. Ne? Dann wäre es falsch. Ne? Darum ist auch die Elberfelder gut in diesem Sinn, ne, mit diesen Erklärung. Aber es gibt verschiedene Methoden, die Bibel zu übersetzen. Und es gibt die sinngemäße Übertragung oder Übersetzung, die uns auch helfen, besser die Bibel zu verstehen, meistens zumindest. Ne? Ich selber bin mit so einer Elberfelder aufgewachsen. Das heißt, in Brasilien gab es die Elberfelder nicht oder Auf Portugiesisch gibt es sie nicht, aber also so eine ähnliche sozusagen, die auch diese eckigen Klammern hatte, die auch diese Worte hatten, die nicht im Nestlé-Alan sind, etc. Habe mich trotzdem bekehrt, habe trotzdem zu Jesus gefunden und darum können die Menschen auch zu Jesus finden durch allen Bibeln. Ja, klar. Ne? Weil auch so 98% von alles, was da drin steht, mit der Bibel übereinstimmt. Mhm. Darum müssen wir da draußen das nicht sprechen. Wir sprechen das nur in dieser Gruppe, wo wir schon ein bisschen fortgeschritten sind und darüber nachdenken für uns selber. Weil wenn wir predigen wollen, es gibt so unter den Indianern den Ausdruck, mit gespaltener Zunge zu sprechen. Wisst ihr, wer eine gespaltene Zunge hat? Die Schlangen, ja. Die haben so, ne? Das heißt, zwei Meinungen, ne? Und jetzt ist die Frage, hat Gott eine gespaltene Zunge? Ne? Das heißt, wenn wir jetzt in verschiedenen Bibeln lesen, da gibt's wirkliche Unterschiede, ne? Da kann man, ich habe das tief studiert und verglichen, die verschiedenen Bibeln, und viele Stellen sagen die Bibel ganz andere Sachen, ne? Weil das Nestlé-Aland einfach das erlaubt, wegen seinen kritischen Apparatus, wie nennt man das auf Deutsch. Vom Nestlé-Aland kann man alles Mögliche machen. Da hast du eine Küche mit allen möglichen Zutaten und du kannst dir deine eigene Bibel zusammenkochen sozusagen. Der Nestlé-Aland, der hat einen Apparatus unten und der sagt, in diesem Vers kannst du dieses Wort nehmen oder jenes Wort oder anderes, also oder so.
Ne? Eine Originalschrift.
Was ja, das ist verschiedene Manuskripten. Mhm. In diesem Manuskript dieses Wort, in anderen Manuskripten gibt es dieses Wort und so weiter. Und
dann kannst der Schreiber,
der
Schreiber und der Übersetzer sich überlegen, was kann ich jetzt hier machen?
Er kann alles mögliche, ja.
Genau, dann muss ich wirklich überlegen, was kann richtig nach der Bibel sein, nach dem Wort Gottes. Und ja. Dann muss er dann die nehmen und das hier weglassen.
Kann sich seine eigene Bibel basteln, wie er möchte. Ja. Darum gibt es in der Bibel, in dieser Bibel ist dieser Vers so und der andere ist dieser Vers gleich mit dieser, aber nicht der andere Vers gleich mit dieser und so weiter, weil jeder sich die Worte heraussucht, wie er möchte.
Das ist auch so, wenn ich über Schlachter halt einfach lese, ich lese, es gibt oft, dass ich das einfach nicht verstehe, ne? Und dann gucke ich bei Hoffnung vor allem.
Ja, kann man machen.
Ja, kann man machen.
Also ich finde, das ist irgendwie auch viel leichter
gemacht, ja.
Für Ausländer gemacht, genau. Für Ausländer gemacht.
Ja, aber letztendlich sind alle Gottes Wort, nur mit Sachen, wo die Übersetzer nicht richtig übersetzt haben. Sozusagen, die wissen dann nicht, was die hier machen. Aber der Schlachter ist sehr gut, sehr, sehr gut an die Original. Was die geschrieben haben.
Und ich finde auch leicht, also für mich leicht. Ja. Wenn ich jetzt so Luther habe.
Luther finde ich schwer.
Das kann man Deutsch. Ich bin Deutsche.
Geht nicht, ja.
Und ich habe manchmal Probleme so, hä, was soll das Wort sein?
Ja, ja. Ne? Ja, aber einfach, weil wir nicht wahrhaben wollen, dass die Sprache sich ändert.
Ja.
Sprachen ändern sich. Und das heißt, ein Wort, was vor 500 Jahren eine bestimmte Bedeutung hatte, als Luther sie übersetzt hat, hat heute eine andere, vielleicht ein wenig oder vielleicht sogar mehr veränderte Bedeutung. Zum Beispiel dieses Wort Weib. Ne? Das hat heute eine ganz schlimme Bedeutung, was früher, so wie heute das Wort Frau ist. Früher hat das gleiche bedeutet, aber heute bedeutet zwar Weib eine Beleidigung quasi. Ne? Ne? Und darum ist wichtig, dass auch die Bibel immer wieder übersetzt werden vom Urtext und nicht jetzt immer 500 Jahre lang immer hier das Gleiche halten. Ne?
Und du Alter.
Und,
ja, genau. Ne? Das heißt, Martin Luther hat vom Textus Receptus übersetzt, aber die deutsche Bibelgesellschaft hat das, hat den Nestlé-Aland da unterwandert, genau. Verstehst du?
In den Luther-Text.
Im Luther-Text. Die Luther-Bibel, die letzte Luther-Bibel 1984.
Aber jetzt ist doch eine neue raus.
Von der weiß ich nicht, habe ich noch nicht analysiert. Aber die 84, die ist Nestlé-Aland pur. Und diese letzte weiß ich nicht, und ich weiß, dass es eine andere gab, neue Luther, die, wo die versucht haben, wieder zum Textus Receptus zu gehen. Ich habe die mal gekauft, habe die nie benutzt. So. Ich denke, deine Kinder haben die, ne? Neue, ja. Luther. Neue Luther, die ist noch eine andere, die hat nichts mit der Lutherbibel zu tun. Die heißt Neue Luther, aber die wurde verändert im Vergleich zur Luther 1984. Ne?
84 geht noch, oder?
Nein, im keinen Fall. Die geht nicht mehr. Nein, die ist Textus Receptus, ne, die ist Nestle Alan pur.
Das heißt, die gibt es auch 1912 oder so, das geht dann noch.
Ne? Ja, die 1912, die habe ich auch. Ne?
Aber man kann das nehmen, ne? Also dadurch kannst du auch zu Jesus finden. Aber für die weiteren jetzt studieren, und jenes wäre dir das Beste. Also
ne? Auch ganz konkret, lass uns konkret werden, warum, ne, diese ganze Diskussion. Ich, als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich immer meine Predigten auf Portugiesisch vorbereitet. Und dann habe ich, müssen wir aufpassen, weil da steht MacArthur. Aber was ist MacArthur? Ist nur das Drum, ja. Drum und Dran. Ja. Der und Kern ist ja. Nett.
Ja.
Ja.
Schlachter ist das.
Das ja, ist genau. 2000. Kern, Schlachter und Drum und Dran, MacArthur. Ne? Ist wichtig, dass wir nur das wissen. Aber zurück zu konkret. Warum ist wichtig, dass wir wissen, welche Übersetzung? Als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich meine Predigten immer auf Portugiesisch vorbereitet. Und dann bin ich zur Gemeinde gegangen und habe gesagt, Leute, schlagt die Bibel in Vers so und so auf. Lasst uns das lesen. Und dann haben wir das gelesen und dann habe ich gepredigt auf Deutsch. Aber es hat angefangen, Folgendes zu passieren. Ich bereite meine Predigt vor und dann komme ich und lese und sehe, der Text ist ziemlich anders als auf Portugiesisch. Als das erste Mal passiert ist, da musste ich ja eine mentale Gymnastik machen, um das hinzubiegen, weil der Text was anderes oder ein bisschen anders war als in Portugiesisch. Und später hat es wieder geschehen, dass der Text ganz was anderes gesagt hat als auf Portugiesisch. Der gleiche Text, konnte man sehen, das ist der gleiche Text, aber die Betonung und alles war völlig eine andere. Ich konnte gar nicht predigen, was ich mir vorbereitet hatte. Ich musste diesen Leuten sagen, Leute, hört zu, ich habe eine Predigt vorbereitet, aber ich kann die nicht predigen, weil was hier auf Deutsch steht, ist völlig was anderes, auch was auf Portugiesisch.
Das ist auch erstmal, was ist das,
ja.
Meine Sachen.
Ja, weil ich das konnte einfach nicht. Ich war vorbereitet auf eine Sache. Ich konnte nicht sagen, Leute, ich mache jetzt eine Übersetzung so vom Portugiesisch zum Deutschen der Bibel. Dann habe ich mich beschäftigt mit dem Thema und dann habe ich herausgefunden, dass die Schlachter 2000, die hat noch diesen zusätzlichen Vorteil für mich, dass die auch gleich mit dem Portugiesisch ist. Das heißt, ich kann hier dieses Heft auf Portugiesisch jetzt übersetzen und ich nehme die portugiesische Bibel und nehme die ganzen Versen, tue da rein und alles ist gut. Aber wenn wir jetzt andere Bibeln nehmen, dann sind Sachen da drin, die kann ich sagen, was mein Ziel mit diesen Versen ist. Versteht ihr? Jedes in diesen Versen ist ein Argument, um irgendwas zu beweisen sozusagen. Aber es gibt in vielen Bibeln sind diese Verse, haben völlig eine andere Betonung und dann kann man diesen Vers gar nicht benutzen, um das hier zu untermauern, was ich hier in meinem, ne? Und dann muss man sich natürlich fragen, was ist dann das Richtige? Ne? Und da drum gibt's auch in der englischen Sprachraum die ganze Diskussion King James und so weiter. Habt ihr sicher schon mal gehört über diese Diskussion? Ne? Und genau, das heißt die deutsche King James sozusagen oder was ähnelt die Schlachter 2000? Ne? Die Elberfelder ist auch so ähnlich, kann man benutzen. Wenn ich hier anderen Übersetzung nehme, was manchmal vorkommt, neue Genfer Übersetzung oder gute Nachricht Bibel oder so, schaue ich immer auf den Inhalt. Ich guck mal, welche Bibel sagt das Gleiche, was diese Bibel sagt, nur mit leichter zu verstehende Worte. Dann, wenn ich das finde, okay, diese andere ist leichter zu verstehen, sagt das oder? Genau wie die Schlachter 2000. Ja, wie die Schlachter 2000. Ja? Ja? Weil ich auch die Bibel auf Portugiesisch habe und auch die King James manchmal schaue, wenn ich jetzt Fragen habe. Und auf das Griechische kann ich auch schauen. Ne? Mache ich auch manchmal. Ja? Aber ich gehe von der Schlachter 2000 aus und es funktioniert in 99,9% der Fälle funktioniert das auch immer mit der Schlachter 2000. Und dann nehme ich eine andere Bibel und gucke alle anderen Bibel, ob die das Gleiche sagen wie diese. Und dann nehme ich die, was leichter zu verstehen ist. Manchmal nur, manchmal, wenn es ganz schwere Worte drin sind. Wenn ich einen Text lese, hier in der Schlacht der 2000, und da kommt ein paar Worte, wo ich das nicht verstehe, ne? Wo ich denke, dieses Wort habe ich hier in den 13 Jahren, wo ich im deutschen Leben noch nie gehört oder so, oder verstehe ich nicht, was es bedeutet. Dann denke ich, dass viele andere Leute das gleiche Problem haben, weil dieses Wort nicht gewöhnlich ist. Das kommt sehr selten vor in den Medien oder in Zeitungen und so weiter. Und darum verstehen die meisten Leute dieses Wort nicht. Dann suche ich in anderen Bibeln, anderen Übersetzungen, und dann hole ich die hier, wenn die Bedeutung die gleiche ist.
Ja. Da letztendlich die Bibel ist, egal welche Bibel du liest, ist wichtig, dass du die Glaube hast an das Wort Gottes. Das Wort rettet.
Kann man so sagen, eine kurze Frage. Wieso? Wie viele Urtexte gibt es denn jetzt? Die sind Nestle Adan und
Textus Receptus.
Und mehr Urtexte gibt es gar nicht?
Ja, es gibt der Mehrheitstext.
Also drei sozusagen.
Nee, es ist mehr Text, und Textus Receptus ist praktisch das Gleiche. Nur der Textus Receptus, der ist basiert auf einem Teil vom Mehrheitstext.
Okay, also so zwei.
Genau, genau.
Also einmal die ägyptische und einmal die,
sozusagen, genau, du hast es gut kapiert, ne?
Die, da wo Paulus und Apostel auch wirklich waren.
Ja,
und die zweite Hand.
Und wo die Mikrobien auch waren. Mikrobien haben diese ein großer Einfluss in diese ganze Geschichte, weil im Norden vom Mittelmeer ist es warm und feucht, und die Manuskripte, die ersten Christen kopiert haben, die haben die auch benutzt, immer benutzt. Und was passiert mit einem Dokument, wenn man jede Woche aufschlägt oder mehrmals die Woche aufschlägt und wieder zumacht, ein Buch, ne? Dass man jeden Tag liest, geht kaputt. Und durch die Feuchtigkeit wurde es auch zersetzt. Darum gibt es viel weniger alte Manuskripte im Norden vom Mittelmeer. Weil es feucht ist und die sind zersetzt von den Mikrobien. Nur im Bakterien, danke. Und im Ägypten ist es trocken, und dann haben die Bakterien, ne, keinen Raum sozusagen, und darum sind die Manuskripte so lange geblieben. Und das ist der Ursprung von diesem ganzen Durcheinander. Und die Wissenschaftler, die nicht gläubig an Gott sind, sicher sind die nicht gläubig an Gott, die haben das dann in der Spitze getrieben. Die ganzen Manuskripte zusammenkompiliert und in Computern eingespeicht, und so, dass die Computer diesen ganzen Unterschiede dann ausgespuckt hat und so weiter, und das Ganze ermöglicht hat.
Aber wir reden jetzt ja die ganze Zeit von den griechischen Urtexten.
Ne? Ja, von den griechischen. Nur von den griechischen,
und
ja.
Hebräisch ist?
Das Alte Testament.
Ja, also das ist auch genauso.
Das ist Alte Testament, ist
Hebräisch. Das Hebräische, das Alte Testament, das wurde von den Juden pingelig genau überliefert und übersetzt. Das heißt, da wurden die Buchstaben wurden sogar alle gezählt. Das heißt, sie haben sozusagen dann aufgezählt 1266 Alephs oder so und so, ne? Jo, passt. Oder wenn da ein Buchstabe zu wenig war oder zu viel war, dann haben sie es angezündet.
Also, ja. Der Urtext
gibt
es nur ein Urtext.
Es gibt die Septuaginta, die ist eine Übersetzung auf Griechisch, und die ist nicht so gut. Und es gibt auch dann Bibeln, die dann ein paar Sachen von der Septuaginta nehmen und so weiter. Das heißt, aber das Alte Testament ist eher weniger das Problem, nur das Neue Testament. Und es geht auch immer um der Glaubwürdigkeit, weil die Bibel, die spricht die meiste Zeit über Zeichen und Wunder, weil die Bibel uns zum Glauben einlädt. Und Glauben heißt das, Gott hat ein Wunder gemacht oder Gott hat was Besonderes gemacht. Glaubst du das? Und die Wissenschaftler oder die falschen Christen, die wollen das nicht glauben. Und darum machen die solche Vergleiche. Die sagen, aber in meiner Bibel steht das nicht. Und das ist das Problem, wenn wir kommen und sagen, du musst das hier tun, zum Beispiel Stephanus hat den Meister getauft, ne? Er hat gefragt, glaubst du, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Ne? Und dann kannst du getauft werden. Ne? Aber dann sagt der andere, aber in meiner Bibel steht das nicht. Ne? Und so.
Wo war das denn? 1. Johannes? War das da, wo steht, denn drei sind es, die Zeugnis ablegen, des Geist, der
Ach so, ja, hier.
Der ist das Wort und der Vater das Wort und der Heilige Geist oder so.
Genau, und diese drei sind eins. Und ja, drei klar. Sind es, die Zeugnis ablegen auf der Erde. Das fehlt dann im Mehrheitstext.
Ach so, wie glaublich ist dieser Vers? Weil ich habe das schon mal mit, zu Zeugen Jehovas gesagt. Und dann meinten die, das steht aber nicht in jeder Bibel. Und da dachte ich mir so, oh.
Ja, das Problem entsteht. Ne? Das heißt, ich versuche immer lieber den Leuten zu sagen, benutzt die Schlachter 2000, weil dann, wenn mehr Leute die Schlachter 2000 benutzen, dann gibt es weniger solche blöde Kommentare, aber das steht nicht in meiner Bibel oder so. Ne?
Nein, Johannes, erst Johannes.
Es gibt ganz, ganz viele von denen. Es gibt ganz, ganz viele von denen. Das sind sogar bis zu sechs Seiten des Neuen Testaments.
Die
sind unterschiedlich zwischen die verschiedenen.
Es gibt bei Liter, manche, glaube ich, Verse fehlen sogar.
Ganze Kapitel.
Sechs sind die Verse.
Ja. Mit drei sind es die Zeugnis ablegen. Ja. Weil das hat mich so auch überführt, dass ich geglaubt habe, dass Jesus Gott ist. Auch.
Amen.
Weil das ist dieser Vers. Amen.
Ja.
Und deswegen, wenn dieser Vers jetzt nicht stimmen würde, finde ich, weil das überführt.
Ja, die Bibel ist recht, aber nur halt, manche haben Fehler gemacht bei den Sachen, Übersetzung, aber letztendlich bleibt das Wort.
Ja, und wer wollte das? Die ganze durcheinander kommt? So. Jesus? Nein. Satan.
Ja.
Ne? Satan hat gespürt, früher wurde die Bibel verboten. Vor 500 Jahren war die Bibel verboten.
Für normale Menschen.
Ja, genau.
Nur für Papst.
Nur die...
Ja?
Ja. Genau.
Was? Damit sie Geld kassieren.
Ja? Ja, zuerst konnten die...
Also stimmt dieser Vers trotzdem? Dieser Vers 7?
Das, ich muss da lesen. Jesaja hat das hier geguckt. Das weiß ich nicht. Das mit diesem Komma und Dings.
Johannes.
Ja.
Ja, 5 vers 7 bis 8. Sogenannte.
Ja, das hat mich geglaubt, über die Dreieinigkeit und so. Das finde ich
ein. Ja, aber es gibt auch so viele Texte, die über die Dreieinigkeit sprechen.
Ja. Und deswegen hatte ich das mal, ich weiß nicht mal, ob das bei Muslimen oder bei Zeugen Jehovas war, hatte ich diesen Vers gesagt, hatte ich gesagt, die sollen das aufschlagen. Oder bei messianischen Christen, glaube ich. Glauben wir auch nicht, dass Jesus Gott ist.
Also ein Grieche sagte mir, dass diese Vers nicht ganz richtig korrekt übersetzt ist.
Ja, das heißt, wichtig, dass wir das kennen und dass wir dann diese Verse einfach meiden, weil wir dann Probleme meiden. Ne? Weil wenn, das heißt, benutze andere Verse, die das Gleiche sagen. Es gibt viele andere Verse, ne? Zum Beispiel Johannes 1, da spricht auch von Jesus, der Gott, ne? Mit Gott war Gott und so weiter. Und viele andere. Ne? Und wenn man das bewusst ist, dass diese Probleme gibt, dann gehen wir das aus dem Weg, indem wir diese Verse, wie jetzt von Stephanus und der Schatzmeister oder so, wenn wir diese Verse meiden, wenn wir andere Verse suchen, einfach weil die Menschen auch so blöd sind, die ungläubigen Christen, die benutzen diese ganze Möglichkeit, um ihren Unglauben zu schützen.